Was ich lieb, was ich hasse. Was ich lieb, was ich hasse.
Moin und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wenn es um Hip-Hop geht und Underground-Themen. Hier bei Backspin Love and Hate. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen eine andere Stimme als sonst von Nico. Der konnte leider nicht da sein. Dafür bin ich, Emma, hier mit am Start. Und natürlich auch wieder Bass und Dan, unsere zwei Lieblingsredakteure hier.
What? Ja, deine Anfangsmoderation klang wie so ein Werbefilm, Emma. Vielleicht solltest du so im Werbesprecherinnen-Game dich mal versuchen. Also, ich habe gerade das Gefühl, als müsste ich den Hörer greifen und irgendwas kaufen wollen.
Ich mache gerade meine interne Ausbildung zur Radiomoderatorin, deswegen vielleicht kommt das gerade ein bisschen durch zur Zeit. Genau, aber wir haben noch einen Gast mit dabei. Sonst wäre es ja langweilig hier zu dritt, können wir ja nicht machen. Ich würde sagen, wer hat ihn denn eingeladen? Bass. Magst du mal unseren Gast vorstellen?
Ja, ich habe ihn eingeladen und ich habe ihn schon lange auf dem Schirm und wir haben auch immer mal wieder bei Instagram geschrieben und dachte ich mal, warum immer Rapper, warum immer Produzenten, warum immer DJs, wenn da auch andere Dudes in dem Hip-Hop-Game irgend auf ihre Art und Weise unterwegs sind oder einfach nur die Liebe zum Hip-Hop versprühen. Und deswegen habe ich den lieben Carsten Keith Visual Heimes, eingeladen aus dem Saarland. Ne? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Korrekt. Wo du genau beheimatet bist.
Korrekt, ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr geflasht, dass Bass mich angeschrieben hat, ob ich hier auch mal ein paar Takte sagen darf. Weil ja, ich sehe da auch immer die Künstlerinnen und Künstler, die am Mikrofon oder an den Turntables sind, aber jetzt auch mal die Leute, die am Grafiktablett hängen. Vielen Dank.
Ja, wir haben ja schon so ein paar kritische Wörter, nicht gegen uns gegenseitig, aber so ein paar kritische Stimmenwörter ausgetauscht. Hast auf jeden Fall auch deine eigene Meinung zu vielen Dingen und das ist ja auch immer das, was bei solchen Gesprächsrunden viel Wert hat. Auf deiner Homepage steht ja Urban Artist und Illustrator, also du bewegst dich denn ja auch im direkten Umfeld mit vielen Rappern und anderen Protagonisten der Hip-Hop-Szene.
Genau, das hat mich jetzt zuweilen auch selbst überrascht. Ich habe da mich nicht irgendwie strategisch platziert. Das ist so eine organische Sache, wo man immer heute drüber redet, man soll organisch wachsen, ohne Konzept. Einfach nur mit der Liebe zu der Community habe ich durchweg jetzt schon so ein paar Connections knüpfen dürfen und ja, hat mich jetzt bis zu eurem Podcast gespült, auf jeden Fall. Sehr spannend.
Was ich ganz spannend finde, so, ich gehe jetzt hier einfach mal direkt rein. Ich habe so überlegt, wir haben ganz viel schon über, wie ProduzentInnen wahrgenommen werden in der Szene und dass es da irgendwie mehr Props geben muss von Leuten. Wie ist es denn für dich so als Visual Artist? Gibt's da auch? Also sagst du, das ist schon ganz gut oder vermisst du da irgendwas so aus der Szene? Weil das ist tatsächlich was, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass halt viele Künstler, also jetzt Musiker, ihre Plattencover oder ihre jetzt mittlerweile die fancy Limited Boxen posten und es gibt dann immer Credits an alle Producer, an alle Feature Guests und so. Aber wer das Albumcover Art gemacht hat oder wer künstlerisch so mit hinten dran steht, meiner Meinung nach ist das sehr wenig vertreten bis gar nicht vertreten. Ja, also es ist, ich glaube, es ist ein bisschen unterrepräsentiert und ist aber eigentlich, gehört für mich zum Gesamtkonzept der ganzen Community dazu.
Ist auf jeden Fall ja auch ein Teil. Ich kenne ja sogar Leute, die, oder man lernt immer wieder Leute oder man hört so Stimmen aus der Szene, wo man sagt, ja, die Platte ist jetzt so mittelmäßig, aber ich habe mir die gekauft wegen dem mega geilen Cover. So, also, ne, also Verkaufsargument, wenn man jetzt Illustration oder jetzt wirklich, egal welche Art man von Kunst oder das Cover, die Covergestaltung macht, das ist ja schon sehr wichtig. Und die letzten Jahre, wir haben schon oft drüber gesprochen, du hattest gesagt, mit den Props geben. Im Untergrund wird das tatsächlich, so wie ich das mitkriege, schon immer mehr, dass gerade die Leute, die das Video machen, die Covergestaltung machen, wenn man jetzt an Style Wars denkt, der jetzt ganz offen, ganz plakativ raus auch immer sagt, so wer hat das Mastering gemacht, wer hat auch seine Covers. Also es gehört schon dazu und da sollte den Leuten, auch gerade wenn die irgendwie aus dieser Hip-Hop-Szene kommen, irgendwie mit dieser Hip-Hop-Szene irgendwie verwurzelt sind auf ihre Art und Weise, dann gehören sie einfach dazu, sie gehören einfach mit Teil zu diesem Schaffensprozess. Und das finde ich so extrem wichtig. Und man, jeder kleine, oder ja, du bist ja Unternehmer auch in der Hinsicht als Illustrator. Und man ist davon ja auch abhängig, irgendwie über diese Mundpropaganda vielleicht auch mal einen neuen Job oder andere Kontakte zu knüpfen.
Genau, es ist einfach ein riesen Themenfeld. Also ich meine, ihr hört alle wahrscheinlich wichtig, die gute Musik. Und wenn man euch jetzt die Albumcover von verschiedenen Alben zeigt, die einfach in eurer Top Ten sind, dann wird euer Herz höher schlagen, allein wenn ihr das Albumcover seht. Das ist jetzt auch nichts. Manchmal sind es auch in Anführungszeichen nur Fotos mit einer Typo drüber. Also es ist ja jetzt einfach, das Bild verbandelt sich mit dem Ton. Und ich finde das halt eine genauso wichtige Art und Weise der Kunst wie der Ton an sich. Natürlich will ich jetzt nicht das Talent von einem Samy Deluxe oder Curse natürlich nehmen. Ohne die würde es auch keine so guten Alben geben. Aber wenn man dann bei die Fans schaut und wenn man sagt, das ist dein Top 10 Cover, dann ist es wahrscheinlich gleichbleibend auch das Albumcover, wo die meisten Emotionen mit rüberschwingen.
Ja, das ist das Zauberwort, ne? Also ob das ein Bild oder ein Video ist, was sozusagen die Emotionen des Songs oder der Musik an sich auch widerspiegeln soll. Und das musst du auch erstmal als Künstler oder als Dienstleister, wie auch immer, wie man sich sieht, auch wieder transportieren können. Oder man wird gebucht oder man ist im Freundeskreis, im Umfeld, sagt, hier, du kannst das doch. Ich vertraue dir, dass du die Emotionen oder den Flavor der Musik in Bilder transportieren kannst.
Genau. Das ist auf jeden Fall, ja, Emma.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie würde man denn mehr Sichtbarkeit für gerade Grafikleute dahinter machen? Also würde es dann helfen, vielleicht bei Spotify auch so in diesen Credits da noch irgendwie aufzulisten, eine Person, die halt eben das Cover gemacht hat? Oder wäre es sinnvoll, irgendwie das mit aufs Cover zu packen? Wahrscheinlich eher nicht. Also was könnte man denn machen, um da ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu schaffen?
Vielleicht bin ich ja jetzt ein Novum. Also ich bin sicherlich kein Novum, aber ich habe mittlerweile so eine kleine, nette Frage eingebunden, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten wollen, ob sie das Problem haben, dass mein Key-Visual-Logo auf dem, was ich getan habe, drauf ist. Bei Afro durfte ich zuletzt für diese Limited-Box König ohne Land das Kartenspiel illustrieren und ich habe Afro einfach ganz frech gefragt, ob auf diese Kartenbox unverpacken das Key-Visual-Logo sein darf. Und er sagt, ja, okay, Bro, machen wir. Und ich glaube, wenn das halt sich durchzieht und ich habe noch andere Kollegen, wie Mirko Nightstalker aus Berlin, Props gehen raus. Der hat jetzt 7 Cover bei mir bestellt sozusagen und unten links ist halt ja wie so ein Fernsehsender-Logo, immer mein Logo mit drauf. Dann kriegt man schon so eine Art Brand hin. Und wenn dann Leute sehen, ach guck, Monkey Visual Art hat jetzt das Cover gemacht und hat die Afrop die Karten illustriert, dann kriegt man so eine Sichtbarkeit. Also das habe ich jetzt aber auch hier nicht aus Marketing-Gesichtspunkten überlegt, sondern ich mag mein Logo und die Leute mögen meine Arbeit und die haben mir bis jetzt immer grünes Licht gegeben, wo ich mich halt selbst frage, warum das bei anderen Coverarten, die teilweise viel besser sind oder noch viel mehr Reputation haben, warum deren Branding nirgendwo hängt, so auf den Sachen, die sie gemacht haben. Ich frage halt einfach nett und habe bis jetzt immer ein grünes Licht bekommen.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vieles, ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt für Afrop oder wem auch immer du hast, wenn man deine Instagram-Seite betrachtet, du bist ja sehr umtriebig, aber bist auch in der Agentur und alles, du machst schon sehr viel. Man kann, wenn man möchte, dich schon stark auf dem Schirm haben mit dem, was du da tust oder dein Style, den du reflektierst, schon sehen, was da passiert. Und wenn das so ein privates oder so ein kleineres Umfeld ist, ich kenne das jetzt von der Musik. Wenn ich jetzt mal das Thema, das als Blaupause nehme auf Musik, wir als Producer, ich und Dan, wir laden irgendwie Rapper ein, die für uns irgendwie ein paar Bars spitten auf ein paar Beats. Waren wir noch nie wirklich in der Bedrängnis zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt irgendwelche Verträge machen. Wir wollen keine Verträge machen. Dann kommt da auch irgendwie, kriegt man halt die Informationen, Instagram-Seite, Homepage, Logo, was auch immer, kommt mit auf das Artwork drauf, so dass man gegenseitig die Information spreadet, um da auch oder wie auch immer in welchen Interviews und man pusht sich so Sharing is Caring Style. Ich kann mir vorstellen, dass es halt umso larger das Game ist, da wird so ein Dienstleister quasi eingekauft. Hier, mach, hast du so und so viel Summe X, aber dass du vielleicht genannt wirst als Künstler, als Covergestalter oder was auch immer. Ich fühlte so ähnlich wie beim Ghostwriting. Du wirst auch nicht immer den genannt. Du kriegst irgendwie deinen Hack, du kriegst dein Geld irgendwo, aber der Hauptprotagonist von dem ganzen Produkt, ich nenne sie mal jetzt, wäre es mal vielleicht ein Rapper, der soll auch mega, also zu, keine Ahnung, im Fokus bleiben zu 90-99% und alles drumherum, es soll Nebensache bleiben. Das finde ich im Untergrund halt eben spannend, dass man da mehr Wert drauf legt, dass das alles benannt wird.
Ja, aber also ich habe...
Sag du.
Nee, ich wollte nur sagen, ich finde es auch, ich habe ja selbst die Erfahrung mit den Leuten gemacht, die, ich sag mal, eher so, also Boogie Down Bass spielt ja die Sachen, die ich selbst gerne höre, also eher die Underground oder Leute, die so ein bisschen vorher innen waren, die sind alle entspannter. Also wenn ich die Leute sehe, mit denen ich hier zusammenarbeiten durfte, da wird auch kein Kapital oder Apache dabei sein. Also A, ist das nicht meine Musik und B, da sind so Major-Labels dran, die interessieren sich für Keyvisual überhaupt nicht. Aber die Leute, die ich zu meinem Hörgenuss zähle, Afrop, Sammy, das sind halt Leute, die sind nahbar, die sind selbst am Struggeln. Das sind halt, also Sammy jetzt nicht, aber die Leute, Lackmann und so, das sind ganz normale Dudes und die sind auch entsprechend auf dieser Liebe und Gegenliebe. Und die anderen sind halt High Business und da ist man, egal ob man Keyvisual oder Franz von Ferdinand heißt.
Was ich gerade noch überlegt habe mit diesem, dass man eben sein Sign da auch auf dieses Cover mit draufpackt. Ich finde, gerade bei Producern ist es ja inzwischen teilweise auch total normal, dass du eben diese Producer-Tags hast in Songs. Also eher im Mainstream, würde ich sagen, als im Underground. Da ist mir das jetzt noch nicht so häufig aufgefallen. Aber vielleicht entwickelt sich das ja tatsächlich auch noch wie sowas, weil wie gesagt, bei Producer-Tags ist es ja wirklich inzwischen so ein Markenzeichen, dass du weißt, so, ah, okay, dieser Producer-Tag kommt, so, den kenne ich, habe ich schon gehört, geil, ich habe Bock auf den Beat, dass man das vielleicht wirklich so auch bei Cover irgendwie entwickeln kann und normalisieren kann. Also finde, das ist eigentlich eine voll coole Idee und würde mich freuen, wenn das so, ja.
Da will ich gar nichts Böses bei denken, aber bei so einem Producer-Tags, das ist auch so ein, glaube ich, so ein Geben und Nehmen. Also wenn man jetzt an Trettmann denkt oder so, wenn am Anfang des Songs immer Kitschkrieg irgendwie kommt, die sind ja auch nicht ohne, sind ja auch nicht irgendwelche Nobodies, denen er irgendwie mal die Chance gibt, mal so bekannter zu werden, sondern sind die, ne, also da. Die sind ja auf einer Höhe, so, ne? Das ist ja auch ein gutes Produzententeam, die einfach sich auch vielleicht noch das Recht rausnehmen, so, bam, das ist halt unser Signature-Style, das machen wir so, machen wir viele, also waren ja nicht die Ersten, die es so machen, einige mögen das, einige finden das irgendwie kacke, irgendwie so, ja, vielleicht machen wir es ja auch mal so aus, aber sei jedem so, wie er möchte.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht braucht ihr auch noch einen Producer-Tag. Müsst ihr euch noch irgendwas überlegen?
Wir spielen ja mal schön unseren Jingle ein, den wir von DJ Premier haben. Nein, aber können wir ja auch selber machen. Oder wir lassen das alles von der KI generieren, weil das wird noch ein kleines Thema nachher, Carsten.
Ja. Aber hättet ihr jetzt, wenn ihr Producer seid, hättet ihr aus dem Stegreif, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt eine Platte, whatever, und ihr hättet jetzt euer Phonebook offen und ihr wisst genau, wen ihr anrufen würdet oder kontaktieren für Coverart?
Tatsächlich ist das immer so eine Bauchentscheidung, beziehungsweise wenn es wir als ich und Dan als Soul Brother, also als Produzententeam, also ein Producer-Album, tatsächlich komme ich ja selber aus der Graffiti-Szene und versuche immer meine Handvoll Photoshop-Skills selber umzusetzen. Also ich habe viele unserer Soul Brother-Sachen ja selber gemacht und dann bin ich dann, weil ich auch vom Herzblut, von meiner Liebe zur Hip-Hop-Kultur eigentlich zu mehr Prozent der visuelle Graffiti-Dude bin als der Musiker. Von daher versuche ich eigentlich immer selber zu machen, tatsächlich. Bis ich an meine Grenzen stoße.
Oder klang das jetzt wie so eine versteckte Einladung von dir, Carsten? Nee. Nach dem Motto, falls ihr mal einen guten Profi braucht.
Harley, nee, aber ich weiß, willst du auch, wir reden ja noch ein bisschen über die KI, die Vorstufe der KI, etwas, wenn man etwas nicht kann. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, über eine andere Sache, mit der du gar nicht so zufrieden bist, was so passiert teilweise auf den Markt. mit der Plattform Fiverr oder Fiverr.
Fiverr, ja.
Fiverr, wo man seine Dienstleistung für schmales Geld bekommt. Können wir auch gerne mit anreißen. Ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema oder im Zuge der KI. Fast sogar ja schon irgendwie die Vorstufe der KI, wenn man das so betrachten möchte. Oder das, was mit der KI umgesetzt wird.
Ja, Fiverr ist so ein bisschen, war mein Endgegner. Dann kam KI, aber jetzt ist KI mein Freund. Vielleicht sollte ich mich auch mit KI Visual umbenennen. Nee, also diese Fiverr-Geschichte, das ist halt so ein bisschen eine Marktmacht gewesen, wo selbst in Agenturen, in denen ich jetzt seit 20 Jahren arbeite, dann auch leicht mal gedacht wird, man benutzt sowas wie Fiverr, weil einfach dann Sachen relativ schnell gemacht werden können. Aber es macht halt den hiesigen Freelancern wirklich das Leben schwer zu überleben.
Aber was genau ist das, um hier einmal reinzukrätschen, weil ich habe leider gar keine Ahnung, was das ist. Was kann man damit machen?
Fiverr oder auch, es gibt noch ein deutsches Derivat, das nennt sich designenlassen.de. Das ist ein Pool von Designern, die für wirklich erschreckend schmales Geld kreative Leistungen anbieten. Und nicht nur optische Gestaltung oder visuelle Gestaltung, sondern sogar, wenn man irgendwie einen Namen sucht für eine Firma, kann man auch so Brainstorm einkaufen. Und bei Fiverr ist halt eine internationale große Website. Da sind viele Menschen aus Indien oder Pakistan, die wirklich talentiert sind. Also geht jetzt nicht über eine Qualitätsschelte von mir, aber die haben halt aufgrund ihrer Lebensumstände vor Ort halt ganz andere Kosten zu decken wie der Deutsche. Und deswegen können die ein Logo-Design vielleicht für 30, 40 Dollar raushauen mit mehreren Revisionen, wo dann hier eine Firma, je nach Größe der Agentur oder je nach Größe des Kunden, eher 20, 30.000 Euro für ein Branding halt bezahlen, ist das halt schon eine Sache, wo man, wenn das mal jemand spitz kriegt, was man jetzt hier mit dem Podcast sehr gut weitergetrieben hat, dann hat natürlich jemand für ein paar Euro ein tolles Logo und der Mensch auf der anderen Seite der Welt hat dadurch aber trotzdem noch gut verdient, aber der deutsche Freelancer hat dadurch halt ein Problem.
Ja, aber die Problematik, also was heißt Problematik? Man muss ja auch so mal, ich bin aber so langsam, ich habe ja Fiverr selber für private Dinge und oft für Sticker irgendwie so, wenn ich sage, ich suche mal einen GTA-Illustrator, der so diesen typischen GTA-Style richtig gut umsetzen kann. Da haben wir mal was ausprobiert. Da bin ich über Fiverr gestolpert. War auch so, weil das eher so auf dieser privaten Ebene und sagt, man will jetzt gar nicht, man hat gar kein Budget, man will eigentlich mal erstmal gucken, was dabei rauskommt. Finde ich das natürlich, wenn man Blut geleckt hat und dann und man sagt, man hat da ein, zwei Leute, die können das richtig gut, dann wäre man schön blöd, behaupte ich mal, das irgendwie nicht weiterhin bei dem zu machen. Das kann es natürlich, das ist schon sehr erschreckend dann, was das denn für Kreise zieht. Aber natürlich bin ich immer support your locals. Ne? Wenn man sagt, man kauft in seinem nächsten Bioladen ein oder wo auch immer und man sagt immer, ja, ich kaufe die Kartoffeln von meinem Bauern nebenan, dann sollte man das vielleicht auch innerhalb der Kultur versuchen, ein bisschen mehr voranzutreiben, dass dann den Homies, vielleicht hat man vielleicht nicht, es dauert eine Woche länger, es kostet ein bisschen mehr, aber trotzdem ist man irgendwie nah dran an den Homies und dass man sich da unterstützt. Passiert ja im Untergrund auch eigentlich doch schon ganz gut. Kann aber natürlich viel, viel, viel mehr werden.
Zum Abschluss, mir geht es darum, jetzt eher, also was Fiverr angeht, dadurch, dass ich das so in der Agentur mitbekommen habe, wo ich dann nur Kunden uns damals halt damit konfrontiert haben, wo du aber weißt, dass ein Kunde, der wirklich, sag mal, ein paar Euro hat, dann wird es halt ein bisschen kriminell, wenn man jetzt halt wirklich überlegt, man hat jetzt so ein privates liebes Herzstück wie Dubase und man will jetzt da sich aber entsprechend nach außen hin zeigen, dann habe ich da auch gar nichts dagegen. Und dann weiß ich auch, dass eine Privatperson jetzt keine 300, 400, 500 Euro für eine Illu bezahlen will oder kann. Manchmal auch einfach fairerweise sagen, er kann das auch nicht bezahlen, um halt da jetzt ein schönes Visual zu haben. Mir geht es wirklich darum, dass die Leute, die wirklich Patte haben, die wirklich Kohle haben, sagen, wir können da auch noch Geld drücken, gehen zu Fiverr. Da habe ich so ein bisschen Schmerzen mit.
Spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden später vielleicht noch über das ein oder andere Thema in die Richtung sprechen. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik und im Gegensatz zu Nico dürfen sich unsere Gäste Songs wünschen. Welchen genau. Song hören wir denn jetzt?
Ja, erstmal viele Grüße gehen raus an Nico. Falls er das hört, dürfte er von Neid platzen, dass Key Visual sich jetzt einen Song wünschen darf. Und du bist ja sehr mit dem 90s-Hip-Hop verbunden, hast dir aber eine etwas in Anführungsstrichen neuere Nummer aus 2018 jetzt gewünscht. Wobei 2018 bei dem Zeitempfinden von den Leuten heutzutage ist das wahrscheinlich auch schon oldschool. Aber von einem Künstler, der in den 90s den Deutschrap auch mitgeprägt hat, nämlich Curse. Jahr 2018, wie gesagt, die Farbe des Wassers heißt das Album und du hast hier den Song Was du bist ausgesucht. Das Instrumental dazu läuft auch gerade im Hintergrund. Und Key Visual, vielleicht kannst du noch ein, zwei Takte erzählen, warum es gerade dieser Song geworden ist.
Ja, also Curse ist für mich ein Großmeister der Worte, brauchen wir gar nicht lang zu reden. Und ja, es gibt 1000 Klassiker von ihm, hätte ich jetzt auch sagen können, aber ich bin selten in den letzten Jahren von einem Künstler, der mich damals so geprägt hat wie Curse und Sammy und Savage, noch zur aktuellen Zeit so abgeholt worden wie von dem Track Was du bist. Und ich finde, man merkt auch sein Personal Coaching von Curse in dem Song. Er verbindet für mich perfekt Rap mit einer, wirklich mit einem Mindset, das ich jeder mal so vor Augen führen sollte. Und deswegen ist das für mich ein Song, wo ich 4 Sekunden nachdenken musste, den musste ich dann sagen, den würde ich gerne hören.
Punkt. Und den gibt's jetzt für euch und dann sind wir gleich wieder da. Backspin, Love and Hate. Stay tuned.
Wir sind zurück hier bei Backspin, Love and Hate. Und wir haben einen wundervollen Gast dabei, Key Visual, beziehungsweise Carsten. Und wir reden jetzt noch so ein bisschen über neue technische... ja, Errungenschaften, Probleme. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das, worum es geht. Nämlich KI und AI. Da haben wir ja schon in den letzten Folgen öfters mal drüber geredet, aber mehr so um diesen musikalischen Aspekt, wie das so sich die nächsten Jahre wahrscheinlich verändern wird. Was ist denn so deine Meinung zu KI? Fluch oder Segen?
Beides. Also die KI-Geschichte ist ja Anfang des Jahres relativ hochgekocht bei den Illustratoren. Da gab es sogar ein eigen entwickeltes Logo, wo No AI draufsteht. Das haben sehr viele Designer, Graphic Designer und Illustratoren geteilt, weil Midjourney so einen Hype bekommen hatte, so leicht vor ChatGPT. Und ja, da wurden halt jeder, der ein bisschen prompten konnte, konnte halt wirklich Visuals erstellen, die brutal gut waren, muss man halt sagen. Und da haben halt Illustratoren, die wirklich solche Bilder von Hand malen, Angst um ihren Existenz bekommen. Das ist Fiverr 2.0 praktisch. Und dann wurde es irgendwie kurz wieder von der Bildfläche. Und dann kam Photoshop mit diesem Generative AI um die Ecke. Und plötzlich ist meine Insta-Bubble auf jeden Fall voll mit Leuten, die das feiern und die so witzige Sachen damit machen. Jetzt feiert es plötzlich jeder. Meiner Meinung dazu, wenn Leute wie ich, die den Job jetzt seit knapp 20 Jahren tun, es als Werkzeug nutzen, um bildgewaltige, eindrucksstarke Bilder zu generieren, finde ich es cool, weil man darf auch nicht vergessen, dass wenn man ein Bild mit AI generiert und man hat einen gewissen Zweck, sage ich mal, einen schönen Flyer zu machen oder auch ein Artwork zu machen oder ein Plakat zu machen, dann muss man halt auch noch andere Dinge wissen, Weiterverarbeitung, Produktion, was kann man drucken, was kann man nicht drucken, wie setzt man Typografie auf ein AI-generiertes Bild. Das heißt, man sollte das, was man jetzt in dem Beruf gelernt hat, einfach mit dem Bild vermixen können oder vermischen können. Und ich sehe das so, ob ich jetzt zum Beispiel meine Suchanfrage in Pinterest oder in einer Bilddatenbank reinhack oder in einer AI reinhack. Im Endeffekt habe ich ein Bild im Kopf und ich gucke, welches Tool mir das Bild liefert und ich mache dann meine Magic dazu, um ein möglichst eindrucksvolles Endprodukt. Deswegen ist es für mich Segen, für mich persönlich Segen. Und Fluch ist es dadurch, dass halt viele Leute, wie man heute so schön sagt, enabled werden, Dinge zu tun und sie meinen, sie wären eine Graphic Designer, die das Ganze auch seit 20 Jahren macht. Das ist so ein bisschen der Fluch.
Ist auch so ein bisschen, wenn man da wieder diese blaue Pause, vor der ich vorhin gesprochen habe, wieder auf die Musik packt. Da wollte ich nämlich vorhin tatsächlich, war 5 Minuten zu früh sozusagen, mein Gedankengang. Und jetzt passt da wie Arsch auf Eimer. Also ich komme ja auch, mache auch schon sehr lange Musik und ich komme noch aus dieser analogen Welt. Also das ist nicht beruflich oder so gelernt, aber ich habe das von der Pike auf gelernt, wie man analoges Mischpult, Kompressoren, Hallgeräte programmiert. Ich kenne die Parameter, ich weiß mit den Parametern umzugehen. Ich kann die Parameter, mit denen man arbeitet, einordnen, genauso wie ein Grafikdesigner genau weiß, was Helligkeit, Kontrast, das kennt fast schon jeder, aber Farbwerte und so. Aber wenn man bei der Musik bleibt, mit, über die ich dann auch gut reden kann, die man erstmal so herstellt, da wurde dann auch irgendwann die Türen geöffnet, jetzt nicht durch eine KI, aber dadurch durch Software und Plugins und alles, was man hat, da wählt man nur noch Presets aus in der Hoffnung oder das Ergebnis gefällt einem. Also konnte, und dadurch, dass die Tonstudio-Technik in den Computer gewandert ist, konnte jetzt, sage ich mal, frech jeder Hans und Franz, der das nicht wirklich von der Pike auf irgendwie analog gelernt hat, Musik machen. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was man jetzt vielleicht auch grafisch mit der KI machen kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, du hast es schon so schön gesagt, man muss das Ding auch erstmal programmieren können. Und wenn man irgendwie sein Handwerk gelernt hat und ungefähr weiß, wo man hin will, oder man hat schon so eine Art Bild vor den Augen, und dann ist das auch wie bei der Musik, oder ob das visuelle Geschichten sind, ist das von großem Vorteil in meinen Augen, wenn man schon der Materie einfach viel mehr weiß, als einfach nur stumpf zu prompten. Man muss schon ungefähr wissen, was man da tut, damit das Ergebnis eben noch besser wird, als die KI es eigentlich auch schon kann. Da müssen wir uns ja ehrlich sein.
Also ich habe ja ein Bild im Kopf, wenn mir jetzt jemand zu mir sagt, er hätte gerne ein bestimmtes Look and Feel, und dann habe ich im Kopf schon ein Bild, und dann habe ich, wie gesagt, für mich ist es ein Werkzeug. Entweder ich suche über Pinterest oder über Stockbildmaterialien und gucke, ob ich da was finde, was mein Gehirn anregt. Oder jetzt habe ich halt AI, was halt Bilder generiert, die wirklich, sage ich mal so, ein Mensch jetzt auch nicht zusammenwürfelt. Das ist ja auch das Spannende, deswegen auch mal positiv. Weil viele Leute auch ein bisschen streiten, ist AI jetzt Kunst oder nicht? Also AI generiert schon Bilder, die man mit viel bewusstseinserweiterten Mitteln als Mensch, glaube ich, generieren kann. Das sind schon sehr fantastische Bilder, die da entstehen. Und das ist für mich einfach nur ein neuer Werkzeugkasten, den ich rausnehmen kann, auf meinen Tisch stellen kann. Dann nehme ich das raus, stelle den Rest zurück und mache meine Magic dazu und mache ein Endprodukt draus. Deswegen für mich ist es weiterhin ein einfacher neuer Handgriff in das Werkzeuglager. Mehr ist es nicht.
Du hast gerade das Wort, ich nehme das Wort so ungern in den Mund, aber Kunst, die Begrifflichkeit Kunst benutzt, das ist ja auch so eine, wenn man jetzt ein bisschen weg, ganz kleinen Schwenker weg mal von der KI, aber da könnte man jetzt fragen, auch sagen, ist man jetzt eher ein Handwerker, ist man jetzt fast wie so ein Handwerker, der die KI programmieren kann, ist das, was die KI dann macht, dann überhaupt Kunst? Beziehungsweise, wenn man die KI mal weglässt, das stelle ich mir auch oft die Frage, wie sieht die Welt zum Beispiel ein Illustrator? Unabhängig davon, wie sehr du am Grafiktablett alles selber machst, was auch über Jahre dir erlernte Skills hast, siehst du dich als Künstler auch irgendwo oder als Dienstleister? Oder wie hast du die Empfindung, sieht man dich? So, das frage ich mich auch mal. Also, zu so einem Rapper, der irgendwie 3 Ghostwriter im Background hat, voll der geile Künstler, aber 5 Ghostwriter im Rücken und so ein Illustrator, der nicht mehr sein Logo aufs Cover bekommt, so, da wird nicht von gesprochen, obwohl vielleicht im Vergleich das der viel größere Künstler als der Rapper, wenn man jetzt wieder den Rapper als Vergleich nimmt, ist.
Also, deine Frage genau zu beantworten, muss ich einen Satz ausholen. Dadurch, dass ich ja in einer Agentur arbeite, bin ich ja per Definition Designer. Design ist Kommunikation, Kunst ist Emotion. Kunst kommuniziert nicht so, wie Design das muss. Also Design zum Beispiel, klassisches Beispiel, sind natürlich Verkehrsschilder. Die sagen mir, Achtung, Bildwechsel, die sagen mir ja was. Und ich habe natürlich jetzt ein bisschen den Vorteil, dass ich das so ein bisschen mixe, und ich kann von dem Feedback mit den Künstlern, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet, sagen, die sind alle immer sehr überrascht, dass ich so ein 360-Grad-Denke habe. Ich denke halt nicht nur, funktioniert das Cover auf dem Cover, sondern funktioniert ein Teil vielleicht das Cover als Sticker oder funktioniert das Teil des Covers vielleicht noch in der Variante. Ich denke halt ganzheitlich mit dem Design, was ich erstelle, oder mit der Kunst. Ich versuche halt, wie kann man das in verschiedenen Medien nutzen. Und das sind halt Sachen, wo mir dann einfach, glaube ich, so einen kleinen Vorteil bringen, dass ich nicht nur Künstler bin, sondern halt wirklich Designer, der kommuniziert und der weiß, wie man Dinge auch in mehreren Varianten nach außen bringen kann und vorher schon überlegt, ja, dann sollten wir aber so anfangen, weil wenn wir nämlich falsch anfangen, dann haben wir ein Problem. So, und das ist, glaube ich, ich bin so ein Hybrid.
Das ist also ein bisschen fast auch nicht frech gesagt oder nicht, ist so, wenn man so, das ist ja diese doppelte Denkweise, auch wenn man sagt, man möchte irgendwie auch als Künstler mehr in den Mainstream rein, dass man sagt, ja, wie will man das umsetzen? Man hat so ein, geht so einen Kompromiss ein, zu sagen, ja, als meine Emotionen lasse ich so ein bisschen weg und denke eher funktional als Rapper zum Beispiel und mache die Musik eher funktional für die Masse und lasse die Emotionen so ein bisschen weg, damit sie vielleicht noch mehr Menschen erreicht. Da kann man das vielleicht auch so ein bisschen mit solchen Begrifflichkeiten arbeiten.
Ja, ich glaube, ich würde es als eine Verschiebung sehen. Also was du sagst, korrekt. Ich ergötze mich daran, wenn der Plan aufgeht. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr meine Timeline geguckt habt, diese Faces of Rap Illus, die sind ja eigentlich sehr, sehr clean. Die haben nicht viel Schatten, nicht viel Lichter und diese einfarbige Outline. Das ist eigentlich relativ einfach. Aber hier ist eigentlich dann der Bonus, es ist nicht so künstlerisch hochwertig, handwerklich, wo man sagt, oh, der hat 4 Stunden an der Illu gesessen oder 4 Tage. Es ist einfach, aber dadurch halt sehr leicht zu replizieren und auch sehr gut vom Gehirn aufzunehmen und direkt zu verarbeiten. Ich muss halt auch dazu sagen, ich arbeite in der UX, UI, also ich mache eigentlich Webseiten und Apps und ich bin sehr drauf getränkt, psychologisch zu denken, wie funktioniert ein Mensch. Und wenn ich halt weiß, einfache Formen bleiben im Hirn besser hängen, übertrieben viel Assets und übertrieben viel Designelemente, dann weiß ich das auch bei einer Illu. Je einfacher die Illu ist, desto mehr bleibt sie im Schädel hängen und in der Erinnerung hängen und umso besser ist sie produzierbar, druckbar, weiterverwertbar, Siebdruck, Digitaldruck, dann sind alle Türen offen und ja, das ist dann ein bisschen weniger Liebe, aber die Passion geht in mir dann auf, weil ich sehe, es funktioniert.
Ja, aber das ist ja das, was man ja auch nicht möchte, sondern man möchte ja ja, das ist eine andere Art und Weise von, ist ja auch eine Kunst, schaffen die Kunst. Also bei der Musik sagt man ja auch, die Kunst ist es, mit wenig viel zu erreichen. Also ein Sample, ein kleines Drums, so ein ganz wenig Sound. Ne? Also viele sagen ja, es ist schwieriger, einen richtig guten Song mit ganz wenig Elementen zu machen, als so ein pompöses Ding irgendwie. Das ist auch die hohe Kunst, dass das Ding richtig bangt, obwohl man denkt, so, das ist ja nur so ein Ping-Pong und Kick and Bass und zack, ist das ein Mega-Hit. So. Also das ist auch nicht leicht. Also da geht man etwas anders ran mit einer anderen, ja, mit einer anderen Sichtweise, aber ich denke mal, es ist auch ähnlich, wie du denn illustrationstechnisch denkst.
Ich habe noch eine Frage an Key Visual und zwar, wie ist das so, wo wir gerade beim Thema Emotionen waren? Bist du da mit deinen Arbeiten noch immer so emotional verbunden, auch wenn es abgeschlossen ist? Oder ist das so etwas, wo du sagst, so bei einigen Projekten kann ich mich da so von meiner Arbeit als Künstler so ein bisschen lösen und das eher als Auftragsarbeit sehen? Oder ist das immer so, wo dein Logo drauf ist, muss auch irgendwie dein Approval mit dabei sein? Ich weiß, ob du weißt, was ich so meine, ob du dich so ein bisschen emotional von deiner Arbeit noch irgendwie lösen kannst.
Also das, was ich privat mache mit Key Visual, ist es mir fast nicht möglich, mich emotional davon zu verabschieden. Die Sachen, die ich auf der Arbeit mache, wenn ich jetzt ein Webkonzept oder ein App-Konzept mache für einen Kunden, dann ist das seine App, es ist seine Webseite, die meine Verantwortung ist, dass sie gut bedienbar ist. Wenn sie gut bedienbar ist, freue ich mich, aber dann kommt das nächste Projekt. Aber Key Visual ist für mich mein Herzensprojekt. Und wenn ich jetzt auch, was ich jetzt angesprochen, auf die Zusammenarbeit mit Nico und der Backspin, was die Illustration für die Back-to-Tape-Tour 2 angeht, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Wenn ich meine Timeline runterscroll, freue ich mich immer noch über diese mega Möglichkeit, für die Backspin das machen zu dürfen. Und ich freue mich wie Bolle, dass ich das machen durfte.
Ich würde mal mit Fuku und Recht behaupten, du hast ja deinen eigenen, wenn man sich deine Timeline runterscrollt und gerade die Faces of Rap sieht, natürlich, man merkt irgendwie so ein bisschen die Skills, die du hast, wird ein bisschen technisch auch anders gearbeitet, ein bisschen feiner geworden, ein bisschen besser, auf irgendeine Art und Weise anders, alles ein bisschen sauberer. Also wollen wir nicht auf technische Feinheiten eingehen, aber man merkt schon, dass man mit jedem Faces of Rap merkt, da ist so eine Progression drin, jetzt von der Professionalität her. Aber trotzdem bleibt alles, ganz viel, du hast auch ein paar andere Projekte privat als Key Visual, aber man erkennt schon so einen Signature-Style. So als Graffiti-Artist oder als Musiker möchte man ja auch irgendwie so ein Unique sein, so ein Signature-Sound, Signature-Style haben. Wie wichtig, also man sieht, ich sag einfach mal, ja, du hast deinen Signature-Style für dich auf irgendeine Art und Weise. Den wird man dann meistens auch nicht los oder man möchte ihn nicht loswerden. Siehst du das für dich auch oder gehst du da ganz bewusst ran? Ich hab auch meinen Style gefunden, der mir gefällt, den ich auch den Leuten zeigen will und mein potenziellen Kunden, ob das nun eher auf privater Ebene ist oder larger wird, zu sagen, das ist Key Visual, das bin ich. Wenn ihr mich haben wollt, wie so ein DJ, wenn ihr mich bucht, ich spiele meine Musik und nicht Hochzeits-DJ irgendwie eine Playlist ab, die sich eine Frau wünscht, sondern das, wenn ihr mich bucht, kriegt ihr Keith Visual, so wie ihr ihn kennt.
Ja, also ich will halt, dadurch, dass ich das nebenberuflich mache, habe ich auch eine begrenzte Zeit, die Sachen ordentlich abzuliefern. Ich will ordentlich abliefern. Und ich sage halt einfach, wer mich kennt, wer meine Arbeiten kennt, der kann das von mir bekommen. Und wenn jetzt jemand, also ich hatte die Anfrage von jemandem, der gesagt hat, du bist anscheinend nicht schlecht, ich hätte aber gern von dir was im Dragon Ball Z-Style, habe ich gesagt, nein, werde ich nicht tun, weil ist nicht meine Art, ich bin kein Anime-Zeichner und ich werde das auch jetzt nicht mal so lockerflockig mehr aneignen. Es gibt so viele tolle Illustratoren auf dieser Welt, Instagram ist groß, bitte such weiter. Wenn aber jemand sagt, guck mal, ich habe hier 4, 5 Sachen auf deiner Timeline, kann ich sowas in der Art und Weise als whatever bekommen, dann bin ich Feuer und Flamme, dann sage ich klar, let's go.
Aber da wäre wieder so, sagst du, kannst die KI bedienen, das sind viel, und du sagst, er will irgendwie sowas haben, was du eigentlich nicht bist oder nicht kannst. Du sagst so, aber ich kann eine KI ganz gut programmieren, das kriegst du schon von mir. Würde ja theoretisch auch gehen. Aber ob man dann auf privater Ebene, das sehe ich dann selber. Ich mache als Graffiti-Artist zum Beispiel keine Auftragsarbeiten mehr, weil meine private Zeit einfach viel zu kostbar ist. Und das, was man als Auftragsarbeit, wenn da einer sagt, kannst du bitte mein Garagentor ansprühen, da meistens zu 99% nicht darauf, was rauf soll, was ich gerne machen würde, ist mir meine private Zeit inzwischen viel zu kostbar.
Also es kommt drauf an, also ihr werdet demnächst, Grüße gehen raus an MPNZ, auch aus Hamburg, vielleicht kennt ihr ihn, wahrscheinlich kennt ihr ihn. Marco, der hatte mir auch einen Wunsch geäußert für ein Albumcover und hatte gemeint, er hätte gern jetzt nicht mehr dieses Vektorart, was ich bediene, mit diesen Illustrativen, sondern er hätte gern nochmal so ein Photoshop-Collage-Ding, was früher eher so in war, ob ich da drauf Bock habe und ob ich das machen will. Und wir haben uns dann geeinigt auf so ein Double Exposure, nennt sich das, also ein Verknüpfen von zwei Bildern zu einem Bild. Und das wird demnächst veröffentlicht, das werdet ihr dann auch sehen. Und da ist zum Beispiel jetzt ein Fotoshoot von ihm, er hat sich selbst fotografiert im Studio. Alles, was um ihn rum passiert, ist AI generiert. Habe ich mir verschiedene AIs zur, wie eben gesagt, als Werkzeug genommen und habe daraus ein Gesamtwerk. Das war dann ein bisschen abseits meiner normalen Abends. Ich habe Langeweile und Bock und ich illustriere jetzt wie als letztes TP. Aber dann hatte ich richtig Bock drauf, nochmal so Photoshop mit Magic zu machen. Aber in der Regel sage ich den Leuten, guck dir meine Timeline an und das kannst du von mir mit Fug und Recht bekommen.
Sehr gut. Sehr vielfältig, der Dude. Also, Keith Visual. Erste Adresse, Leute da draußen. Auf jeden Fall dope. Ja, Emma, was wolltest du sagen oder hören wir einen Song?
Ich wollte mal sagen, ich würde mal wieder so einen Song hier reinschieben, oder? Dan hat da was vorbereitet, habe ich gehört. Wir sollten uns überraschen lassen.
Ja, genau. Wir waren da gerade bei Curse und ich tue dem lieben Key Vision noch einen Gefallen, indem wir noch einen Song von Curse, aber zusammen mit Sammy Deluxe, also Doppelbonus quasi, jetzt gleich hören. Und ich habe was aus dem Album Sinnflut rausgesucht. 2005 kam das raus. Da habe ich sehr, sehr neidisch auf die Credits geschaut, die der gute Curse hatte. Denn unter anderem hatte zum Beispiel Pete Rock einen Song produziert für ihn, wo er auch noch in der Hook gesungen hat. Und das hat mich schon auf jeden Fall weggehauen. Aber es gibt einen zweiten Song auf diesem Album. Das ist ein absolutes Rap-Massaker, alle Fake-MCs, alle Wannabes werden mit dem Song zerstört. Broken Language Reloaded, also die deutsche Broken Language-Version. Smooth the Hustler und Trigger the Gambler im Original, produziert von DR Period, Legende aus Brooklyn. Der hat für Curse und für Sammy dieses Broken Language Reloaded Brett gemacht. Ja, und die beiden zerflexen alles. Deswegen hören wir uns jetzt den an.
Und dann geht's weiter hier bei Love and Hate.
Was ich lieb.
Hier bei Backspin Love and Hate reden wir nicht nur über spannende Themen, sondern wir sind auch ein bisschen Dienstleister und zwar für euch, denn wir haben wie immer ein paar Besuchstipps für euch mit dabei und dieses Mal, ja, Bass, erzähl du doch mal, wo sollte man hingehen demnächst? Sonst mache ich das immer, aber es ist ja jetzt andere Rollenverteilung hier, schwierig.
Hey, ich kann überhaupt nicht Beatboxen, aber...
Ich wollte gerade sagen, naja, üben wir
eine Woche mal. Eine Woche vor dem 50. Geburtstag unserer lieben Hip-Hop-Kultur findet im Huxleys in Berlin, startet dort dreitägig die Beatbox-Weltmeisterschaft. Am 4. August bis zum 6. August findet da ein richtig fettes Event unseres fünften Elements statt, wie es so gerne mal genannt wird. Ein reines Beatbox-Ding, die Beatbox-Battle, der Beatbox-Battle World Championship findet da statt, die sechste Weltmeisterschaft. Wie es so schön heißt auf der Homepage, das größte Beatbox-Event der Musikgeschichte mit über plus 200 Wettkämpfern aus 55 Nationen. Beatbox ist in der Building. Also ich finde, Beatbox ist natürlich im Mainstream und so. Ich bin kein Typ des Mainstreams. Ich mag den Underground und Beatbox in all seinen Facetten. Hat sich auch sehr, sehr viel getan. Also Progression im Beatboxing, auch wenn Dougie Fresh in den 80ern schon extrem gut oder Tila Rock bis Marquee, viele, viele Beatboxer aus den frühen Anfangsjahren, Fat Boys, da hat man schon echt, da war schon mega viel Potenzial. Aber man, Leute, geht da einfach hin, kommt aus überall. Ich bin leider ganz weit weg im Urlaub, aber sonst wäre ich auch in Berlin. Beatboxing ist einfach richtig dope.
Ich finde es spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir das tatsächlich 3 Tage lang anschauen würde. Also ich, Beatboxen ist bei mir immer so, ich finde das immer super faszinierend, einfach wie aus einem menschlichen Körper solche Geräusche erzeugt werden können. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das 3 Tage lang anschauen könnte.
Ich glaube, das kann schon irgendwann anstrengend sein, tatsächlich. Ja. Genau wie so eine Scratch-Meisterschaft oder so, ja. Wo du wirklich immer mit dem gleichen Ton ist natürlich, man als Nerd da drin und merkt man, oh, der macht das irgendwie anders als die anderen und hat eine Variation. Da geht es ja immer, inzwischen geht es ja nicht um bestimmte Töne zu kreieren, sondern um die Variation, wie man das einsetzt. Und ich frage mich auch immer, wie viele Töne kommen da gefühlt parallel aus einem raus? So, ne? Melodien, Rhythms und dann noch irgendwelche Add-on-Töne, wo man denkt, der hat doch irgendwas bei sich eingebaut. Aber ich mag Beatbox richtig gut. Kasnus auch kurz im Vorgespräch hattest du mir auch so ein bisschen großer Beatbox-Fan. Bist du eigentlich so ein Fan dann so eine Veranstaltung oder genießt du es einfach, wenn du irgendwann mal wieder so Klassiker hörst? Beatbox ist ja Randerscheinung jetzt in Musikveröffentlichung. Findet man ab und zu mal ein bisschen, aber jetzt als Beiwerk zum Rap ja eher inzwischen sehr selten.
Ja, also ich finde die Hip-Hop-Community, die Beatbox-Community einfach sehr gut. Ich kann da ich mich tagelang, wenn ich mal angefangen habe, nicht mehr von lösen. Und also ich liebe den fünften Zweig. Ich finde ihn auch wichtig, dass man den immer mitnennen sollte. Und ja, Leute, geht da hin, weil ich finde, Beatbox braucht mehr Aufmerksamkeit auf dieser Welt.
Ja, gerade in der alten Jam-Kultur, ne, da hat es ja auch extrem stattgefunden, wo einer mit seiner Drum-Machine da war oder wie auch immer. Nein, der Beatboxer hat einfach mitperformt, hat einfach das Klang, die Untermalung für den Freestyler gegeben. War schon immer, irgendwie immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Kultur.
Genau, dazu ergänzen, also das macht ja auch oder hat ja auch diese Einfachheit unserer geliebten Hip-Hop-Kultur ausgemacht. Einfach dieses 2 Turntables and a Mic und wenn es keine Turntables gab, dann haben die Jungs halt selber den Beat dazu gebaut oder einfach halt auch nur mit den Fingern rumgesnappt, wie es ja dann auch ganz früher dann eher so in den 60s, 70s gang und gäbe war, die Leute, die auf der Straße performt haben oder keine Ahnung, in den Barbershops, die hatten ja auch nichts und haben dann halt einfach diese typische Hip-Hop-Philosophie, make something out of nothing genutzt und da ist Beatbox nach wie vor ganz vorne mit dabei und das hat sich ja in so eine krasse, richtig heftige Community entwickelt und man sieht es ja auch bei dem Flyer, wenn man mal auf die Rückseite guckt, dass das ja auch sehr viele verschiedene Kategorien gibt. Also die Jungs performen da nicht einfach irgendwie ihr Set, gehen da von der Bühne, sondern es gibt auch wirklich sehr, sehr spannende Kategorien. Ich persönlich stehe auch auf Vocal Scratches und da gibt es auch halt ein Battle für die Profis, die da halt auch richtig gut scratchen können. Oder auch diese Loopstation-Geschichten finde ich auch immer richtig, richtig nice. Da gibt es bei YouTube auch so viele Videos von so vielen unfassbar talentierten Leuten, die mit einer Loopstation echt ganze komplette Songs, Arrangements mitmachen. Also ich glaube, auch für Nicht-Beatbox-Fans wird das ein richtig cooles Erlebnis. Auch wenn es über 3 Tage geht, glaube ich, dass das sehr, sehr abwechslungsreich sein wird.
Carsten, wie ist denn das bei dir? Hast du die Zeit oder machst du es, dass du auf so Veranstaltungen auch fährst? So zum Beispiel Bass ist ja hier die ganze Zeit am Rumreisen und Rumtouren, auch so durch Deutschland so ein bisschen. Hast du da die Zeit überhaupt dafür, dir sowas anzuschauen?
Also leider nein, das liegt, ja, unter anderem aber, dass das Saarland ein bisschen verkümmert.
Ja.
Also ich muss wirklich Glück haben, wenn eine coole Veranstaltung im Saarland ist. Jetzt aber nicht, dass ich Saarland schelten will, sondern hier ist schon relativ viel los, weil es auch hier das Dreiländereck ist. Aber diese Hip-Hop-Community, ich habe es ja selber gemerkt, mit Sleepwalker und MPNZ, irgendwie habe ich mehr momentan in Hamburg laufen als im Saarland. Also ja, habe ich weitaus mehr in Hamburg laufen als im Saarland. Ich würde gern mehr mich auf irgendwelche schönen Events bewegen, aber ich müsste dann ein paar Kilometer mich bewegen, ja, von A nach B.
Ist manchmal das los tatsächlich. Also ich wohne in Leipzig, habe auch das Gefühl, ich fahre meistens irgendwo anders hin. Hier in Leipzig ist auch nicht so viel, aber ist natürlich, wenn man auch so viel macht und dann fehlt da meistens
ist ja auch aus heutiger
die Zeit,
Sicht nicht.
Ja.
Ist doch nicht mal einfach. Hip-Hop wird ja auch gerne als Travel Culture so auch benannt und man nimmt weite Wege auf sich und fühlt manchmal nur einen Tag oder einen Abend. Aber irgendwann ist es ja auch nicht immer leicht, so als Familienvater vielleicht und als Arbeitstätiger Vollzeit, Wochenende vielleicht auch einfach mal wieder Batterien auftanken und Montag wieder Gas geben zu können.
Genau.
Aber trotzdem bietet sich ab und zu ja immer was an, nicht mehr so viel wie früher, aber gibt schon viele gute Sachen zum Glück auch für die Underground-Kultur, die wir so schätzen und lieben, dass es immer wieder was ist, was gibt, wo wir hin können.
Ja.
Hören wir jetzt eigentlich ein Beatbox a cappella oder was passiert jetzt hier?
Ja, in dem Fall hat sich etwas, Bass etwas ausgesucht. Und zwar sind wir bei der Human Beatbox schlechthin. Dougie Fresh, eben schon ein paar Mal gefallen, der Name, absolute Oldschool-Legende. Und ein Song hat sich Bass rausgesucht, The Show heißt der, die Get Fresh Crew ist auch mit dabei. Und sein Partner in Crime von Dougie Fresh, Slick Rick, der Mann mit der Augenklappe. Wir sind jetzt im Jahr 85, als Single kam das raus, dann später auch noch als Remix auf dem Debütalbum von Dougie Fresh. Oh my God, da ist der Remix drauf. Geht, ich glaube, im Original geht der Song irgendwie 7-8 Minuten. Wir hören jetzt aber nur einen kleinen Teil, sonst wäre die Show schon vorbei. Also The Show, Dougie Fresh und Slick Rick. Und dann gibt es gleich das große Finale hier bei Backstreet Love and Hate. Stay tuned.
Backspin, Love and Hate. Wir sind fast am Ende angekommen, aber noch nicht ganz. Normalerweise käme an dieser Stelle die Hausaufgabe. Es liegt nicht daran, dass Bass und ich nicht vorbereitet sind, sondern einfach, dass der Teacher quasi hier nicht da ist, Nico. Deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal. Dafür hat Bass jetzt noch ein Meme so mit dabei.
Ganz kurz noch, ja, weil es passt zu den Abschlussworten. Wir haben krass mit Keith Wiggle gesprochen über seine Arbeit. Das, was er so tut, beruflich, privat, man hört ganz viel raus, das ist ganz viel in dem Rap-Umfeld. Sonst wärst du auch nicht hier bei uns bei Love and Hate, weil du, wenn du jetzt kein Hip-Hop-Head wirst, und da haben wir ja so, hab ich so ein Meme gefunden, wo eben steht so, to be a Hip-Hop-Head is to respect all the elements. Finde ich auch mal ganz wichtig, sich mit der Hip-Hop-Kultur auseinanderzusetzen. Und, siehst du dich eigentlich auch so als ganz klassischer Hip-Hop-Head? Jetzt unabhängig davon, ob du sagst, ja, aber ich sprühe vielleicht nicht oder ich bin kein DJ. So ein Hip-Hop-Head muss man ja jetzt nicht unbedingt aktiv sein. Aber dass man sagt, ich bin schon sehr verbunden mit dieser Kultur.
Ja, also ich bin sehr verbunden mit der Kultur. Ich lebe und atme Hip-Hop eigentlich seit ich 14 bin. Ich weiß noch, das Witzige war, damals gab es ja kein Internet, weil ich schon Methusalem Alter habe. Und ich weiß noch, dass ich ich weiß nicht genau, welchen Weg hieß es. Es gibt da so eine tolle Musikgruppe, die heißt irgendwas mit Public. Und dann habe ich mir in Saarbrücken im CD-Laden eine CD gekauft von der Band Joe Public und habe die zu Hause gehört und dachte so, hä, was ist das jetzt, der neueste Scheiß? Bis ich ein Jahr später verstanden habe, es war eigentlich Public Enemy und ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Also der erste Fehlkauf war Joe Public. So, also so viel zu meinem Start, aber
hast die Kurve zur Hip-Hop-Kultur noch bekommen?
Ja, ich habe die Kurve durch Public Enemy dann zur Hip-Hop vollends bekommen und da war ich 14 und dann war es auch vorbei. Ich will nur sagen, ich hatte das letzte sehr, sehr schönes Worte von Illflow bekommen, Peace geht raus. Ich hatte mit ihm gesprochen und auch ihm da ein bisschen geholfen, so eine Face of Rap Below, stay tuned, das werdet ihr auch bald sehen. Und ich habe zu ihm auch früher gesagt, weil er echt geilen Flow, der Rap cool, der Dude. Ich habe gesagt, ich habe auch mal gerappt, ich finde es voll schade, dass ich nicht mehr weiter gerappt habe. Und da hat Illflow zu mir gesagt, du Keyvisual, du machst so coole Sachen für die Community als Illustrator und Designer, du bist fest verwurzelt, fast jeder kennt dich, der irgendwie mit Hip-Hop was zu tun hat und ein bisschen Instagram-Game hat. Sei mir nicht böse, aber du wärst der 8000. Dude, der versucht zu rappen. Und wenn du eh nicht so das Talent warst, dann bringst du der Community jetzt gerade als Keyvisual viel mehr als irgendwelcher random Gangster-Rapper oder Conscious-Rapper. Das fand ich ein sehr schönes Lob. Also er hat mir eigentlich gesagt, ich bin in der Szene fest drin, obwohl es mir selber noch gar nicht so bewusst war.
Ja, ist auch Mic Drop, so mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ne, viele Hip-Hop-Heads, ich sag auch gerne mal, wenn man sich in seinem privaten Umfeld umhört, das geht, ist ja wieder auch so ein Mindstate-Ding, was man jetzt an Talent und Skills hat, jetzt ob das in Illustration ist oder ob das Rappen ist oder generell dieses Mindset für die Kultur und auch dieses Respektieren dieser Kultur und wie es zusammenhängt, das Ganze. Das ist ja auch eher, wo man denn sagt, ich fühle mich voll verwurzelt, fest verwurzelt und als vollständiger Hip-Hop-Head, so wie auch immer man das, da gibt es tausend Meinungen vielleicht zu, aber ne, jeder hat sein eigenes Gefühl, auch in jeder steckt in seiner eigenen Blase oder verschiedene Hip-Hop-Blasen, die so miteinander verbunden sind. Dafür bedarf es jetzt nicht irgendwie Skills von irgendeinem der vier berühmten, oder wir haben gerade über Beatbox gesprochen, der fünf Elementen.
Hast du denn gerade aktuelle oder irgendwelche Zukunftsprojekte, von denen du hier ein bisschen was noch erzählen kannst zum Schluss?
Ja, also ich habe ein paar Projekte, die laufen noch. Wie gesagt, Illflow kann ich schon mal ein bisschen anteasern. Der struggelt, aber macht einen richtig coolen Job. Ich mag ihn einfach. Und mein Bro aus Berlin, Nightstalker, hat 7 Cover bei mir sozusagen bestellt. Da kommt auch noch einiges. Jetzt auch durch die letzte Illustration von DP könnte sich was anbahnen. Das muss man abwarten. Aber es gibt immer einen Austausch, immer Ideenaustausch. Und es ist auf jeden Fall wirklich ein spannendes Lebensabschnitt in der Hip-Hop-Community so mitarbeiten zu dürfen. Also mich bereichert es emotional auf jeden Fall.
Faces of Rap auf jeden Fall, ja, auch wenn man seine Timeline anguckt, einer der ersten Sachen, die du so gepostet hast und jetzt die P zum Schluss war, sehr, sehr viele Faces of Rap, viel Deutschrap mit Ami-Kram, mit Ami-Künstlern hast du stark angefangen, viel Deutschrap, viele bekannte neue Leute, viele Oldschool-Dudes, finde ich sehr, sehr spannend, ich finde das Thema gut, daran erkennt man noch so ein bisschen deinen Werdegang und deinen Signature, worüber wir vorhin gesprochen haben, das finde ich ganz nice, dass man damit eben seinen Flavor auch unter die Leute bringt.
Ja, wenn ihr euch das anschauen möchtet, dann schaut doch mal auf jeden Fall bei Key Visual auf Instagram vorbei. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle. Danke Dan, danke Base, danke Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dich hat es auch gefreut, so wie uns.
Mega toll, danke euch.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sind wir raus. Bis zum nächsten Mal bei Backspin Love and Hate. Tschüssi.
Peace.
Ciao.
Was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.